als ich nach Deutschland kam. Das ist nicht nur ein Buchtitel, sondern die Geschichte von unzähligen Frauen, die erfahren haben, was es bedeutet, als Frau zu migrieren, zu fliehen, anzukommen, für das Bleiben zu kämpfen und Rassismus zu erleben. Transkribiert und festgehalten wird in dem Buch »Als ich nach Deutschland kam« die gleichnamige Konferenz vom Oktober 2017, die von dem International Woman Sternchen Space e.V. in Berlin veranstaltet wurde. Die Unterüberschrift der Konferenz lautet »Frauen, die als Gastarbeiterinnen nach Westdeutschland kamen. Frauen, die als Migrantinnen und Geflüchtete in das wiedervereinigte Deutschland kamen, sowie deutsche Frauen, die von Rassismus betroffen sind.« Damit soll verdeutlicht werden, dass auch die Geschichte der Migrantinnen in der Teilung und Wiedervereinigung impliziert ist. Der International Woman Sternchen Space e.V. ist eine feministische Gruppe in Berlin, die durch die Dokumentation der Lebensrealitäten und politischen Kämpfe von Migrantinnen und geflüchteten Frauen antirassistische Diskurse und Perspektiven erweitert.
Im Oktober 2017 erfuhr ich per Zufall über eine Freundin von der Konferenz, als ich nach Deutschland kam. Beim Lesen des Titels wurde in mir sofort etwas ausgelöst und ich spürte, wie mein Herz vor Aufregung höher zu schlagen begann. Ein angenehmes Gefühl stieg in mir auf, darüber, dass es eine Gruppe von Frauen gibt, die sich ernsthaft für andere Migrantinnen interessiert. Ich fühlte mich durch den Titel persönlich angesprochen. Du wirst gefragt, unter welchen Umständen du nach Deutschland gekommen bist und wie es dir nach der Ankunft in Deutschland erging. Auf dem Weg zur Konferenz zogen vor meinen Augen Bilder der letzten 40 Jahre vorbei, seit ich im April 1978 im Alter von 16 Jahren alleine ins Flugzeug stieg, um meiner Mutter nach Stuttgart zu folgen. Sie war eine der 110.000 Krankenpflegerinnen, die von Anfang 1960 bis 1977 aus Südkorea nach Deutschland angeworben wurden. Ihr Arbeitsvertrag war wie üblich auf 3 Jahre befristet und der Familienzuzug nicht gestattet. Aufgrund des Personalmangels im OP wurde ihr Arbeitsvertrag jedoch mehrmals um ein weiteres Jahr verlängert, wie es auch bei den meisten anderen koreanischen Krankenschwestern der Fall war. Nach der Ölkrise 1974 sollten jedoch alle wieder in ihre Heimat abgeschoben werden. Sie organisierten sich erfolgreich gegen die Abschiebung und erhielten dann die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Meine Mutter holte mich nach Deutschland, sobald sie den sicheren Aufenthaltsstatus erhalten hatte. Wir waren 7 Jahre lang getrennt. Allerdings waren wir noch ahnungslos, welche Schwierigkeiten uns bevorstanden.
Anhand von Biografien werden strukturelle Missstände verdeutlicht, analysiert und angeklagt. Es ist ein sehr persönlicher und mutiger Weg, politische Missstände auf diese Art sichtbar zu machen und anzuklagen. Das Gefühl von Empowerment kommt in diesem Buch dadurch nicht zu kurz.
Obwohl wir fast mehr als ein halbes Jahrhundert hier leben, werden unsere jeweiligen Geschichten nur als eine Fortsetzung der nationalen oder ethnischen Geschichte der Herkunftsländer verstanden. Wir stehen jedoch nicht außerhalb der deutsch-deutschen Gesellschaft, sondern befinden uns mitten in diesem historischen Prozess. Warum ist es wichtig, dass Migration auch in der Geschichte Deutschlands vorkommt und auch zum Teil der deutsch-deutschen Geschichte werden muss? Wenn Migrierte in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, dann werden sie auch ein Verantwortungsgefühl für die gesamte Gesellschaft entwickeln. Angesichts dieser Forderung bin ich ein Beispiel für die misslungene Integrationspolitik Deutschlands. Obwohl die meisten MitbürgerInnen mich stets loben und glauben, ich sei vorbildlich integriert. Unzählige Male in meinem Leben wurde ich gelobt, dass ich so akzentfrei und so perfekt Deutsch spreche. Im gleichen Atemzug senkten meine deutschen MitbürgerInnen ihre Stimme und erzählten, sie sind ja anders als die anderen Ausländerinnen. Die sind schon seit mehr als 20 Jahren hier und sprechen kaum Deutsch. Hinter diesem angeblichen Kompliment werden Migrantinnen in gute und schlechte Menschen aufgeteilt. Obwohl ich mich mustergültig integriert habe, ist mein Gefühl heute noch so, als halte ich mich seit 40 Jahren nur vorübergehend hier auf. Denn irgendwann bemerkte ich, dass all die Bemühungen um Integration mir nichts nützen, weil ich stets nur als Fremde wahrgenommen werde. Eine Zeit lang glaubte ich beschämenderweise selbst an diese Taktik des Teile und Herrsche. Ich achtete auf der Straße und in den U-Bahnen sehr darauf, mich möglichst unsichtbar zu machen und ja nicht negativ aufzufallen. Insgeheim wollte ich nicht zu den anderen schlechten Migrantinnen gehören. Immer kleiner, unauffälliger und angepasster wurde ich. Schließlich stellte ich bei mir selber fest, dass ich keine wirkliche Verantwortung in Deutschland übernehmen wollte. Ich hätte schon längst als Bildungsinländerin, eine Bezeichnung, die vom Immatrikulationsbüro an den Universitäten tatsächlich gebraucht wird, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen können. Aber ich weigere mich innerlich, Deutsche zu werden, weil ich niemanden glauben lassen möchte, alle kämen her, wollen Deutsche werden und ihnen etwas wegnehmen. Mein Verstand versucht, mich zu überreden. Bitte, fühl dich nicht mehr als Gast. Denn wenn ich selbst die Denkweise annehme, hier fremd zu sein, so wie es mir tagtäglich von anderen wiedergespiegelt wird, akzeptiere ich ja genau jenes Konstrukt des ethnisch homogenen Nationalstaates, die unmenschlichen Grenzen und das Denken in nationalen Kategorien. Du bist eine Deutsche, Türkin, Koreanerin, Griechin etc. Obwohl du seit Jahrzehnten hier lebst und auch wenn du hier geboren bist, gehörst du nicht hierher, weil du anders aussiehst. Ich fühle mich hier nicht heimisch, weil ich weiß, dass die Menschen mich nicht als gleichberechtigt betrachten. Ich werde immer eine kleine Asiatin bleiben. Das heißt aber nicht, dass ich mit meinem Leben unzufrieden bin oder mich unwohl fühle.
Die Nachkriegsgeschichte Deutschlands kann nicht erzählt und verstanden werden, ohne dabei die Rolle der migrantischen ArbeiterInnen zu betrachten. In dem ersten Panel der Konferenz geht es um die Geschichte von ArbeitsmigrantInnen in der BRD und der DDR seit den 60er Jahren. Dazu erzählt unter anderem Mai Fung, die 1981 als vietnamesische Vertragsarbeiterin in die DDR migrierte, von der Ausbeutung und Rechtslosigkeit der Vertragsarbeiterinnen und ihre Geschichte im Vereinigten Deutschland. Im Jahr 1980 unterzeichnete die DDR einen bilateralen Vertrag mit Vietnam für den Import von Arbeitskräften. Die damals 17-jährige Mai Fung war zu diesem Zeitpunkt gerade fertig mit der Schule in Hanoi und hatte sich für ein Medizinstudium beworben. Ihre Mutter war Parteifunktionärin und so gelang es ihr, unter den 20 Vertragsarbeiterinnen zu sein, die in Rostock arbeiten durften. Das war eine Besonderheit, denn im Gegensatz zu den türkischen GastarbeiterInnen in der BRD wollte man in der DDR nur Männer. Neben der Hoffnung, ganz viel Geld zu verdienen, hatte sie einen Regierungsauftrag. Sie sollte lernen, sich ganz viel Wissen aneignen und dann wieder zurückkommen und für den Aufbau Vietnams dienen. Mai Fung erzählt von ihrer Ankunft in Deutschland, wo nicht nur die restlichen Vertragsarbeiter männlich waren, sondern auch alle für sie zuständigen Personen.
Wir wurden gleich am zweiten oder dritten Tag wortwörtlich vom Hafen aus ausgekippt und von dem Frauenarzt des Betriebs untersucht. Wahrscheinlich wollte man erstmal wissen, ob wir wirklich nicht schwanger waren. Das war sehr, sehr, sehr unangenehm für uns. In Vietnam darfst du erst Sex haben, wenn du verheiratet bist. Die durch konfuzianische Werte geprägte vietnamesische Kultur sagt es so. Die meisten von uns waren 18, 20, 22 und hatten noch keine Familie und waren nicht verheiratet. Bei dieser Untersuchung saß der Dolmetscher nur von einem Vorhang getrennt zwischen uns und dem Arzt. Der konnte alles mithören, wir auch. Der Arzt war auch noch ein Mann und so wurden wir wirklich beim Frauenarzt untersucht und dieser Dolmetscher hat uns noch 4 Jahre betreut. Das war sehr, sehr unangenehm und man hat uns einfach die Antibabypille verabreicht. Ich weiß noch, wir haben einfach die Packung aufgemacht und haben gedacht, was ist das? Es war sehr unangenehm und wir haben gekichert. Das Ende vom Lied war dann auch, dass wir sehr, sehr viele Vorschriften einhalten mussten. Ständig wurde uns gesagt, was ordentliches Benehmen heißt. Fleißig arbeiten gehen, ganz viele Rekorde brechen und nicht aus der Reihe tanzen. Wir sollten nicht zu gut Deutsch lernen und sowieso keinen Kontakt zu den Deutschen haben. So kam es, dass wir letztendlich zwar mittendrin in dieser Gesellschaft lebten, aber überhaupt nicht so richtig. Wir konnten nicht öffentlich sprechen. Wir wussten nicht, wie die Deutschen letztendlich ticken oder arbeiten oder leben. Auch weil wir sehr, sehr abgeschottet untergebracht wurden, war das Wohnheim zum einen ein Netzwerk, ein Schutzraum für uns, aber gleichzeitig auch Projektions- und Angriffsfläche für die unterdrückte Wut der DDR-BürgerInnen in der Zeit vor der Wende.
Neben den Geschichten der Gastarbeiterinnen in Westdeutschland und den Vertragsarbeiterinnen in Ostdeutschland teilen auch geflüchtete Frauen in Ost- und Westdeutschland ihre Geschichte. Es gibt Gespräche zu der Wartezeit und dem Überleben im deutschen Asylsystem, Gespräche über Rassismus und rassistische Gewalt in Deutschland von den 90er Jahren bis heute. Was es mit den sogenannten Migrationshintergründen bzw. Vordergründen auf sich hat, auch das wird hier in dem Buch thematisiert. Und es gibt Gespräche zu lesen über die Selbstorganisierung und feministische Arbeit im Kontext von Migration. als ich nach Deutschland kam. Ein Buch, mit dem ihr auf 195 Seiten und für 14,80 Euro eure Perspektive und euer Wissen schnell erweitern könnt. Eine Geschichte fängt nie mit uns selbst an. Vor uns gab es ganz wunderbare Schwestern, die etwas getan haben, was es uns möglich macht, uns zu sehen. Mit diesem Zitat von Peggy Piesche beginnt die Einführung in das Buch. Und dieses Zitat erinnert an eine Art zu kämpfen, die oft vergessen wird. Wir müssen uns erst selbst sehen, um aufrichtig für die Emanzipation zu kämpfen. Denn es kann die Befreiung der ArbeiterInnen nur das Werk der ArbeiterInnen sein. Ich unterstelle, dass Brecht mit der feministischen Erweiterung hier einverstanden gewesen wäre.